Herzlich willkommen zur neuen Folge Erzähl mir von Wien. Wir sprechen heute weiter über den Wiener Kongress und zwar vor allem über die Tanzereien. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Ich habe dich in der vorigen Folge ausgefratschelt, wo diese Kongressteilnehmer, wir sind im Jahr 1814 und zwar im Spätherbst, Frühwinter, wo die alle gewohnt haben. Aber jetzt will ich wissen, was haben die eigentlich gemacht, wenn sie nicht miteinander verhandelt haben. Der Kongress tanzt, ist ja ein geflügeltes Wort. Haben die wirklich die ganze Zeit herum getanzt?
Ja, nicht nur getanzt, aber es waren schon sehr viele Vergnügungen. Das hat schon angefangen damit, dass sie die Wiener einen Kordel gemacht haben, weil der Kaiser Franz hat natürlich seine Gäste eingeholt, kann man sagen. Immer irgendwo, wenn die von Westen kommen sind, hat er es irgendwo an der Stadtgrenze empfangen. Und hat es nach Schönbrunn, also als erstes zu einem kleinen Mittagessen und so weiter, und dann in ihre Quartiere gebracht. Und das Wichtigste, oder die wichtigsten Gäste war der Kaiser von Russland, also der Zar, und der König von Preußen. Und die hat der Franz I. Am 25. September eingeholt, und zwar hat er sie getroffen bei der Taborbrücke, bei der großen, glaube ich, am Tabor, und ist dann mit ihnen zum Praterstern geritten und der großen Pomp natürlich mit Leibgarden und so weiter. Und ich sage deswegen, sie haben sie einen Kordel gemacht, weil er Station oder die drei Herrscher Station gemacht haben beim ehemaligen Leopoldstädter Theater, das er später dem Karl gehört hat, und nachdem hat sie einen Karl gemacht, man sagt. Und heute ist der Alliiertenhof dort, dieses große Gebäude mit dem Relief am Balkon.
Also wenn man statt auswärts geht, links beim Galaxy Tower.
Genau.
Das ist so ein Spitzel. Und da sind die drei?
Da sind die stehen geblieben. In der Mitte war der Kaiser Franz als Gastgeber, zu seiner Linken der Zar, zu seiner Rechten der König von Preußen, und denen ist ein Trunk vom Wiener Bürgermeister gereicht worden, und sie sind dann von dort unter großem Trara dann weiter in die Stadt geritten. Also das war schon einmal, da war schon einmal ganz Wien auf den Beinen, um die zu sehen. Mhm. Also es war nicht nur immer tanzen, sondern...
Und da ist ja eben auf dem Praterstraßenhaus ist jetzt diese Plakette.
Da ist dieses
Relief. Da gibt es eine schöne Praterstraßen-Folge. Oder
ja.
Mehrere. das war die Jägerzeile, nicht die Praterstraße.
Das war die Jägerzeile, ja. Und dann hat es eben gegeben, ein paar Tage später, ein Großfeuerwerk vom Kaspar Stuwer. Das war der Sohn von Stuwer, der eigentlich mit den Feuerwerken nach Wien gekommen ist. Also riesige Leute, kannst du vorstellen, Prater. Wo der Prater war ja überhaupt einer der Orte, wo sehr viel sie abgespielt hat.
Wieso?
Ja, da war der Zirkus, auf der Zirkuswiese war so ein Kunstreiter, der Christoph de Bach, der dort in einem großen Zelt seine Kunststücke vorgeführt hat. Dann waren ja die Kaffeehäuser im Prater, die halt sehr gut besucht waren.
Also die geheißen haben Kaffeehaus 1, Kaffeehaus 2 oder so ähnlich?
Kaffeehaus 3, ja. Und dann waren eben Feuerwerke, und dann hat man aerostatische Luftfahrten vorgeführt. Das waren Ballone, die zwar fixiert waren, aber halt aufgestiegen sind. Und die Hauptallee als solche zum Lusthaus war für die eitlen Herrschaften, die hohen Herrschaften, die sind dort vierspännig oder achtspännig, auch wie auch immer, gefahren, diese schnurgerade Straßen zum Lusthaus. Mhm. Und im Lusthaus sind auch die Nähs und Feste gegeben worden.
Das war das jetzige, so wie das jetzige Lusthaus ist?
Ja, ist unter Josef II. Erbaut worden.
Ah ja. Waren da eigentlich nur männliche Herrscher, oder hat es da auch irgendwelche Frauen gegeben? Oder waren die Frauen nur,
ja,
die
also Begleitung? Es hat Frauen als Begleitung gegeben, aber Herrscher, weil die einzigen Frauen, die wäre die Zarin, die Katharina zum Beispiel, mhm, oder die waren aber, haben nicht mehr gelebt. Mhm. Und andere Frauen. Es hat, aber die Frauen haben natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle auch gespielt.
Weil die also sozusagen im Hinterzimmer verhandelt haben.
Nicht nur, sie haben erstens einmal Salons geführt, zum Beispiel die Fanny Arnstein, die ja aus einer Berliner jüdischen Familie gekommen ist und in einem großen Palais am Hohen Markt residiert hat. Und dort war fanatische Napoleon-Hasserin.
Ist das nicht die, die den ersten Christbaum gehabt hat in Wien?
Ja, so sagt man, die hat diesen Brauch aus Berlin mitgebracht. Und wenig überraschend haben sie dort die Preußen getroffen und haben, glaube ich, auch jeden Tag war eine Tafel für irgendwelche preußischen Mitarbeiter oder Leute, Abgesandte.
Mhm. Und gab es mehrere solche Salons dann von?
Ja, es hat aber auch nicht, also Salons, ja, die auch vielleicht Spionagezwecken gedient haben, das weiß man aber nicht genau. Und zwar war das das Palais Palm, im Palais Palm, das war vis-à-vis vom Palais Liechtenstein in der Bankgasse 6 muss das gewesen sein. Da hat die Fürstin Bagration gewohnt, in einem Flügel und im anderen Flügel die Wilhelmine von Sagan. Und die waren beide, die Bagration war mit einem Russen verheiratet, die Sagan war, die war eigentlich Herrscherin im eigenen, aus eigenen, weil die hat das von ihrem Vater gehabt in Böhmen. Mhm. Und diese beiden haben beide ein Verhältnis mit dem Metternich gehabt. Ich glaube, die Sagan hat sogar ein uneheliches Kind mit ihm gehabt. Und beide wahrscheinlich auch ein Verhältnis mit Zahn. Zumindest war der dort sehr, zumindest die Bagration, glaubt man, war der dort sehr häufig.
Aber Bankgasse 6, das ist ja dort, wo die ungarische Botschaft ist. Ist das das Gebäude?
Ist es 6? Nein, dann ist die andere Seite. Dann ist es 2. Nein.
10.
10. 10, okay.
Oder falls es überhaupt gibt.
Es ist das neben der Concordia, dieses zurückgebaute.
Das links davon. Also Richtung Burgtheater.
Ja, das Eckhaus, also diese, was Bankgassen, Löwelstraßen und Schenkenstraßen.
Ah, ja.
Ne?
Ja.
Nicht dieses Haus.
Nein, das ist ja jetzt ein neueres.
Ja. Das hat dann später der Liechtenstein, der Fürst Liechtenstein gekauft. Aber da haben die je, bekannterweise je in einem Flügel gewohnt, waren zwei sehr, 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 sehr bekannte Damen dort.
Und gab es da auch Bälle oder was waren die geselligen Tanzzusammenkünfte?
Ja, da hat es natürlich Bälle gegeben, die der Hof veranstaltet hat. Und zwar war das in der Winterreitschule.
Die ist wo noch einmal?
In der Reitschulgasse, also ist ein Teil der Hofburg. Wenn man vom Michaelerplatz zum Josefsplatz geht auf der rechten Seite, wo heute halt die Lipizzaner vor Führungen sind. Und am Josefsplatz sind die Redutensäle und da ist ein Durchbruch gemacht worden.
Den gibt es noch?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Damit das Ganze größer ist und man flanieren kann durch weiß ich wie viele Säle. Und da war zum Beispiel am 2. Oktober die erste Redoute. Da war Vormittag war eine große Kirchenparade und eine Feldmesse am Glacis vor der Hofburg und am Abend war die Redoute in der Winterreitschule. Und das war eine große Angelegenheit vom Hof ausgerichtet und war ein irres Gedränge, dass kein Mensch sie bewegen hat können, aus dem einfachen Grund, weil da hat es natürlich Einladungen gegeben. Und diese Einladungen sind kontrolliert worden von Hofbediensteten und abgenommen worden dem Eintretenden und der Hofbedienstete hat sofort
weiterverkauft.
Also das heißt, es waren zumindest doppelt so viele Leute als Eintrittskarten. Da ist er bewirtet worden und so weiter, überall Getränke herumgestanden, Essen herumgestanden. Und dann hat die Hälfte vom Tafelsilber gefehlt.
Also das ist überliefert.
Das ist überliefert, ja. Also das war aber trotzdem ein sehr glanzvolles Ereignis.
Kann man das eigentlich in den Zeitungen von damals nachlesen?
Kann man in den Zeitungen nachlesen, jetzt über die Bälle, eigentlich hauptsächlich darüber, weil über die politische Seite ist in den Zeitungen, in den österreichischen Zeitungen
nichts gestanden, weil das war zensuriert.
Wahrscheinlich und nicht. Obwohl der Metternich zum Beispiel alles gewusst hat, was passiert ist, weil zumindest was passiert oder was gesprochen wurde in der Staatskanzlei. weil er hat ja auch gewohnt in der Staatskanzlei. Mhm. Seine Kinder sind dort herumgerannt, während die Verhandlungen waren und so weiter. Irgendwer schreibt, das hat, man hat durch die ganze Kanzlei gerochen, ob heute das gute Gulasch gekocht wird oder nicht. Und da es hat aber schon Belüftungen gegeben. Aber die haben vor allem den Zweck gehabt, weil durch diese Belüftungen hat man sehr gut gehört, was gesprochen wurde. Mhm. Und da hat es Schreiber gegeben, die teilweise in Zwischendecken gelegen sind, teilweise eben durch die Belüftungen, die also mitgeschrieben haben.
Und alles dem Metternich?
Dem Metternich erzählt haben.
Aha, also gut, der hat, na klar, der ist ja als Geheimdienstkanzler bekannt.
Ja, nachher. Genau.
Okay, was haben Sie noch gefeiert?
Sie sind zum Beispiel auf Jagd gegangen in die
Prater,
aber in Leinzer Tiergarten. Ah. Auf Wildschweinjagd. Das war, weil zum Beispiel der König von Württemberg, der sehr unsympathischer Mensch angeblich war, hat geschossen wie ein Wahnsinniger. Es war ja damals so, dass die Wildschweine denen
vors Gewehr gejagt worden sind.
Und der hat dann wahrscheinlich das ganze Wildschwein gleich gegessen, weil der war so dick, der hat angeblich 200 Kilo gehabt. Mhm. Allerdings wird auch gesagt, dass er über 2 Meter groß war, also
okay.
Weiß man nicht. Auf jeden Fall konnte der nicht bei Tisch sitzen, ohne dass der Tisch ausgeschnitten war, dass er sein Bauch...
Also er hat einen speziellen Bauch.
Der hat schon einen Bauchtisch gebracht.
Der
König. Die haben überhaupt alle spezielle Sachen gehabt. Zum Beispiel der König von Dänemark war extrem schier.
Oh je, der Arme.
Schreiben alle. Er hat aber eine Geliebte gehabt aus niedrigem Stand, die er ausgehalten hat. Und die hat sie La Reine de Dänemark genannt. Und der hat auch, wie er abgereist ist, Rente ausgesetzt. Also das waren dessen Vergnügungen.
Was haben Sie noch, was waren noch für Besonderheiten?
Sie haben sehr viel Musik gehört. Aha. Zum Beispiel Händel Samson ist aufgeführt worden durch die Gesellschaft der Musikfreunde, auch in der Winterreitschule. Und dann hat es halt gegeben den Beethoven.
Ja.
Der Beethoven war der Musikstar der Zeit. War schon zu einer Zeit für ihn sehr schlecht, weil er schon angefangen hat, sehr, sehr schlecht zu hören. Mhm. Also Klavierspielen hat er nimmer mehr können. Mhm. Und es ist die siebente Symphonie aufgeführt worden, die man als Befreiung der Völker von Napoleon sozusagen auffassen kann.
Während der Wiener Kongress war? In Wien?
In Wien,
und
ja.
Wo?
Naja, das ist auch, glaube ich, in der Winterreitschule aufgeführt worden oder in der Burg, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber normalerweise haben Konzerte zum Beispiel in der Mehlgrube am Neuen Markt, das war dort, wo heute das Hotel Ambassador ist,
ja.
Aufgeführt worden und an verschiedensten Orten. Mhm. Sind die Sachen. Der, wo, weiß nicht, ob man das weiß, der Beethoven wollte ja nach Kassel. Der ist von, ich glaube, 1809 oder 1810 ist er vom Großfürsten vom Fürsten von Kassel, sollte er abgeworben werden. Und da hat man dann gesagt, das kann man nicht machen, dass man den Beethoven aus Wien weglässt. Und da war der Erzherzog Rudolf, der Fürst Kinski und der Fürst Lobkowitz haben sie verpflichtet, ihm 4.000 Euro,
Gulden,
Blödsinn, 4.000 Gulden, jährliche Rente zu zahlen und er ist dann...
Dann ist er geblieben.
Mhm. Also der war eigentlich, wäre eigentlich fast nimmer mehr da gewesen zum Wiener Kongress.
Mhm. Und der war ja sehr enttäuscht von Napoleon, der Beethoven, oder wie war das?
Am Anfang hat er ihn sehr verehrt,
ja.
Hat auch die Eroica ihm widmen wollen und dann ist er sehr enttäuscht gewesen.
Mhm. Weil der Napoleon dann erst wieder sich zum Kaiser gemacht hat.
Ja.
Und die republikanische Idee verraten hat.
Und der Usurpator war. Ne?
Ja.
Und am beliebtesten war, also weil die siebte Symphonie war vielleicht lang, obwohl es keine 40 Minuten ist, aber die am beliebtesten von Beethoven war Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria. Mhm. Wir haben es einmal in Grafenegg gehört, wenn du dich erinnerst. Und das ist eigentlich von Melzel seinerzeit, also das hat er für einen Melzel komponiert, weil der so ein Orchestrion erfunden hat, Melzels Metronom.
Ist der Melzel, wollte gerade sagen, ist das der vom Metronom?
Ja, das war so ein Mechaniker. Und der hat eben dieses Orchestrion erfunden und der Beethoven hat für ihn diese Schlacht bei Vittoria komponiert. Und die, da hat es nachher lange Rechtsstreitigkeiten gegeben, wer eigentlich, wem das eigentlich gehört. Und das war relativ kurz, war fetzig. Mhm. Und das war der Hit. Das war der Hit.
Der Hit des Wiener Kongresses. Mhm. Okay. Und haben Sie eigentlich den irgendwelchen österreichischen Fürsten oder so auch Denkmäler errichtet?
Ja, dem Sieger von Leipzig oder dem Sieger, den Oberbefehlshaber in der Schlacht bei Leipzig.
Und das war wer?
Das war der Karl Schwarzenberg. Mhm. Wobei man sagt, die strategischen Pläne hat der junge Radetzky ausgearbeitet, haben wir, glaube ich, letztens besprochen. Und der hat zum 50. Jahrestag, also 18. Oktober 1863, hat der Kaiser Franz Josef den Grundstein gelegt für ein Denkmal am
Schwarzenbergplatz.
Und zwar hat er den Ernst Julius Händel, das war sein Lieblingsbildhauer, damit beauftragt. Der hat aber als Bedingung gestellt, dass dieser Platz, dieser neu entstandene Platz, einheitlich verbaut wird.
Mhm, damit seine Statue besser zur Geltung kommt.
Ja, also und darum ist der relativ einheitlich. Ja,
einheitlich. Mhm. Gibt es außer dem Schwarzenbergplatz auch etwas, was man heute oder was heute erinnert an den Kongress? Ich meine Orte oder so?
Ja, ich sehe schon, du bist Chaotergringerin, weil es gibt das Kongressbad und vor allem den Kongresspark.
Ah, die sind nach dem Wiener Kongress?
100 Jahre ist der Kongresspark nach dem Wiener Kongress eröffnet worden.
Aber waren die so weit draußen beim Wiener Kongress?
Naja, in Otterkring nicht in der, aber so Richtung 13., weil ja Schönbrunner in der Nähe war, ne? Hat es schon gegeben Lokale, wo die Leute hingegangen sind. Ich war in Wiener Blut in der Operette, singt die Peppi zum Beispiel, draußen in Hietzing gibt es eine Remasuri. Mhm. Und der Kaiser, also der Zar von Russland ist, also der Alexander, der ist ja sehr gern, hat sich ja sehr gern auch in niedrigere Gefilde begeben. Und der war eben auch am Spittelberg.
Was heißt niedrigere? Dort waren die Prostituierten am Spittelberg.
Und das war also wirklich heftige Prostitution dort. Das war also wirklich ein verrufenes Viertel. Und da hat man ihn sehen können. Hat sich sehr gern unter das Volk gemischt. Ist angeblich arm in Eugène de Beauharnais ist er durch die Stadt gegangen. Mhm. Oder auch eben durch diese eher verrufenen Viertel.
Also inkognito oder als
Gesang? Nein. Das war ja, das war die Leute, die Souveräne sind, gegangen auf der Straße spazieren und haben sich unter das Volk gemischt. Und was ja heute blöd klingt, aber es ist halt ganz einfach so gewesen, was ihnen nicht immer als leutselig angerechnet wurde, sondern eigentlich, man hat gesagt, naja, aber das gehört sich das für...
Ach so, eigentlich haben die Leute dann gefunden, das gehört sich nicht.
Ja, das war zu wenig majestätisch, kann man sagen.
Mhm. Okay, also wir haben jetzt schon einen Eindruck davon, das war ein ziemliches Gewusel und es war wahnsinnig viel los. Was ich dich überhaupt noch nicht gefragt habe, war, gab es sowas wie eine offizielle Eröffnung oder wie war denn das?
Ja, eine formlose Eröffnung. Das war am 3. November, endlich haben wir das zusammengebracht. Und da haben wir angefangen, die Leute zu akkreditieren, also die konnten sich akkreditieren dann. Mhm. Und das war eigentlich der... Ja, man kann nicht einmal von offiziell sagen, so jetzt hat er angefangen.
Okay, und wie lange hat er dann gedauert? Ein paar Tage, ein paar Wochen?
Nein, um Gottes Willen, er hat bis Juni noch gedauert, 1815.
Oh, Wahnsinn. Ja gut, und was ist dann noch Markantes passiert?
Also was erwähnenswert noch wäre, ist im Jänner gewesen eine große Messe, in Stephansdom, zum Gedenken an den Ludwig den 16. an seine Hinrichtung. Was ich nirgends finde, ist das Gedenken an die Marie Antoinette. Und zwar ist da ein Requiem von einem Salzburger aufgeführt worden.
Und zwar von wem?
Vom Sigismund Neukomm. Hat der geheißen und der ist im Gefolge von Dayer Raum mitgekommen und der hat eben da ein Requiem komponiert. Das Ganze ist natürlich, ist das an der ununterbrochen bilaterale und multilaterale Verhandlungen geführt worden. Das ist ja immer um Territorienverteilung gegangen. Es sind auch teilweise schon Fürsten und Leute abgereist und Verträge geschlossen worden. Also so war das nicht, dass nichts gemacht worden ist. Aber dann im März, am 7. März, hat die Bombe eingeschlagen.
Großer Schock, Napoleon ist weg.
Napoleon ist weg.
Nicht mehr in Elba.
Er ist am 1. März verschwunden. Man hat nicht gewusst, wo er ist. Dann ist er natürlich in Antibes gelandet und da haben wir geglaubt, naja, das verläuft sich, aber es hat sich nicht verlaufen, sondern die Soldaten sind, und auch Marschälle, der Ney zum Beispiel, sind zu ihm übergelaufen und er ist wieder in die Tuilerien eingezogen. Mhm. Und hat das natürlich genossen. Und da ist der Wellington zum Oberbefehlshaber des Heeres.
Der Alliierten,
also Preußen, Österreich. Ja, und dazu war noch England, weil England hat ja vorher eher auf der Iberischen Halbinsel gekämpft. Und das Ganze war jetzt eine Quadruppel-Allianz, hat es geheißen, eben Österreich, Russland, Preußen, England. Und der Wellington ist abgereist am 29. März Richtung Waterloo, also Richtung Belgien. Es sind dann Sitzungen und so weiter. Wie gesagt, die Leute sind schon teilweise abgereist und heimgereist. Und der Zar Alexander war noch bis am 26. Mai in Wien und ist dann auch weg. Und der Schwarzenberg ist noch Richtung Belgien und es war alles mehr oder weniger in Auflösung.
Und wann war die Schlacht dann?
Die Schlacht war am 18. Juni. Natürlich, bis die Nachrichten nach Wien gekommen sind, das hat eine Weile gedauert. Aber die ganze Schlacht von Waterloo und die Niederlage von Napoleon hat dazu geführt, dass der Napoleon endgültig abgedankt hat und sich in die Hände der Engländer begeben musste. Und die haben ihn nach St. Helena
eben. Da konnte er nicht mehr weg.
Da konnte er nicht mehr weg und ist 1821 gestorben. Die Meldung über die Niederlage ist allerdings erst am 26. Juni nach Wien gekommen.
Aber da war der Kongress schon vorbei.
Der Kongress an und für sich schon vorbei.
Und was gab es da für, gab es da dann Verträge oder Vereinbarungen? Oder
es hat hat Schlussakte gegeben. Da waren aber lang nicht mehr alle Leute da. Mhm. Und was ist nicht alle Herrscher da. Und deren Vertreter, die Vertreter von den 8 wichtigsten Staaten haben dann das unterzeichnet. Das gibt es heute noch, natürlich, das Dokument im Haushof und Staatsarchiv.
Ist das könnte man sich ausheben lassen? Nein, könnte man nicht, könnte man sich anschauen.
Ja, kann ich mir nicht mit den, ja, anschauen, weil mit den Siegeln und so weiter ist das.
Es war aber auch relativ formlos. Hat das irgendeinen klangvollen Namen? Das große Abschnitt? Nein.
Nein.
Was ist da für die Habsburger dann rausgekommen als Ergebnis?
Für die Habsburger, also vielleicht ohne, also abgesehen von den Habsburgern war das wichtigste Ergebnis, dass Polen in eine Personalunion mit Russland gekommen ist. Darum ist ja der ganze Kongress mehr oder weniger gegangen. Und der Kaiser von Russland war jetzt auch König von Polen. Aber für die Habsburger, die haben eigentlich fast alles zurückbekommen. Sie haben, und noch mehr, sie haben Lombardo-Venetien bekommen, mit Mailand und Venedig bekommen. Das dalmatinische Küstenland ist an Habsburg gefallen oder wieder gefallen, mit Triest. Salzburg und das Innviertel ist dazugekommen. Tirol und Vorarlberg sind aus der bayerischen Einflusszone wieder zurück in die habsburgische gekommen. Weggefallen sind die habsburgischen Niederlande, also das spätere Belgien.
Die sind gegangen an?
Das ist an Holland. Mhm. Hat sich aber nachher Belgien 1830 gebildet. Und Teile von Vorderösterreich, also Freiburg im Breisgau und diese Sachen.
Und was ist geblieben vom Wiener Kongress?
Wien als Kongressstadt.
Okay. Und die Tanzerei auch.
Ja.
Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.